Bevor es weitergeht, Werbung in eigener Sache.
Seit einigen Monaten redet ganz Deutschland vom neuen Altersvorsorgedepot. ETF-basiert, steuerlich gefördert, Vermögen fürs Alter aufbauen, alles super. Aber ganz ehrlich, was bringt dir die beste Förderung, wenn du nicht investieren kannst? Weil du nichts hast, weil du trotz gutem Gehalt nicht mal 100 Euro am Ende des Monats übrig hast. Solange du das nicht veränderst, wird dir auch das neue Altersvorsorgedepot später keine finanzielle Sicherheit geben können. Es nützt dir ja nichts, denn du kannst nicht teilnehmen. Und genau deshalb mache ich am 18. Juni ein kostenloses Live-Training. Ja, live, in dem ich dir zeige, was du ganz konkret tun kannst, damit du am Monatsende endlich Geld übrig hast und du Altersvorsorge und Vermögensaufbau ernsthaft angehen kannst. Ich zeige dir, warum steigende Preise nicht schuld daran sind, dass du deine Sparziele nicht erreichst, wie du beim Sparen dich selbst sabotierst, mit welchem System Sparen ab sofort auf Autopilot läuft, warum der Notgroschen nicht das Ziel ist und was er dir aber ermöglicht, sobald er steht. Und das Beste, dadurch, dass das Training live stattfindet, kannst du mir auch direkt deine Fragen im Anschluss stellen, denn wir machen auch ein Live-Q&A am Ende. Und außerdem auch am Ende, das Ende wird das Highlight übrigens, am Ende des Live-Trainings wartet sogar noch eine Überraschung im Wert von mehreren 100 Euro auf dich. Also jetzt anmelden unter madamemoneypenny.de/sparen-live. madamemoneypenny.de/sparen-live. Alles natürlich komplett kostenlos. Ich freue mich sehr auf euch.
Jetzt geht's weiter mit der Folge. 1,75 Billionen US-Dollar. Das ist kein normaler Börsengang. Das ist der größte in der Geschichte der Kapitalmärkte. Größer als Saudi Aramco, größer als Alibaba, größer als alles, was wir bisher gesehen haben. Es ist wirklich ein historisches Ereignis. SpaceX ist vermutlich nur der Anfang. Goldman Sachs schätzt, dass das US-IPO-Volumen in diesem Jahr insgesamt 225 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Das wäre das größte IPO-Jahr aller Zeiten. Fast ausschließlich die großen institutionellen Investorinnen, die bekommen die Aktien zu diesem Preis. Du nicht. Hallo ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge. Der Anlass ist nichts Geringeres als der größte Börsengang aller Zeiten, und zwar der von SpaceX. Und wir besprechen in dieser Folge, solltest du investieren und wenn ja, wann? Und was heißt das eigentlich für dich als ETF-Investorin? Denn SpaceX wird ja in die Indizes aufgenommen oder vielleicht doch nicht. Und wir schauen auch noch drauf, welche Sonderwünsche Elon Musk von wem bekommen hat und von wem aber auch nicht. Am 12. Juni, das ist heute, geht SpaceX an die Börse. Ticker SPCX. Bei einer Bewertung von 1,75 Billionen US-Dollar, das ist kein normaler Börsengang, das ist der größte in der Geschichte der Kapitalmärkte, größer als Saudi Aramco, größer als Alibaba, größer als alles, was wir bisher gesehen haben. Es ist wirklich ein historisches Ereignis und trotzdem sage ich, warte mal besser noch, beobachte das Ganze oder mach erst gar nicht mit. Aber fangen wir mal vorne an. Wie funktioniert überhaupt so ein IPO, also ein Börsengang? Also ein Unternehmen, das an die Börse geht, braucht erstmal Investmentbanken, sogenannte Underwriter. Die bewerten erstmal das Unternehmen und legen dann auch eine Preisspanne fest für die zukünftige Aktie und gehen dann auf Roadshow. Und für die Roadshow geht dann die Unternehmensführung, tourt dann wirklich durch die Welt, präsentiert institutionellen Großinvestoren das Business. Ja, und da sitzen da Fonds, Versicherungen, Family Offices, die geben dann ihre Gebote ab. Und daraus entsteht das Orderbuch. Und erst am Abend vor dem ersten Handelstag wird der finale Preis festgesetzt für eben eine Aktie aus diesen verschiedenen Daten und Geboten heraus. Der Aktienkurs ist ja der Preis einer Aktie und das ist ja dann sozusagen der initiale Preis. Wer bekommt jetzt zu diesem Preis überhaupt Aktien. Ja, das ist nämlich nicht, du loggst dich irgendwo ein und bekommst dann jetzt eine Aktie zu diesem Preis. Nein, fast ausschließlich die großen institutionellen Investorinnen, die bekommen die Aktien zu diesem Preis. Du nicht. Das ist kein Zufall oder auch ein Fehler im System oder so, sondern so funktioniert das System. Und das ist jetzt sehr wichtig, denn das ist eigentlich sozusagen der Knackpunkt für uns als Privatinvestoren. Die Banken, ja, die setzen ja dann am Ende den Preis der Aktie fest. Gehen, ja, Roadshow und so weiter und so fort. Aber letztendlich bestimmt die Bank, die mit diesem IPO beauftragt wurde, die Banken bestimmen dann den initialen Preis der Aktie. Und die Banken setzen diesen Preis bewusst unterhalb dessen an, was der Markt dieser institutionellen Investoren bereit ist zu zahlen. Das heißt, die haben jetzt ihre Recherche gemacht und dabei kommt raus, keine Ahnung, die institutionellen Investoren sind bereit, $50 zu zahlen. Das heißt, wir setzen den Preis aber ein bisschen darunter an. Warum machen sie das? Sie belohnen die institutionellen Kunden mit einem sofortigen Kursgewinn. Wie funktioniert das? Das führt zum sogenannten One-Day-Drop, ein Kursanstieg am ersten Handelstag. Denn der Preis ist ja so günstig, sozusagen günstig im Verhältnis angelegt, ja, dass dann ein Kursanstieg automatisch folgt, dadurch, dass der eigentliche Kurs der Aktie dann ja schon höher ist, weil sie legen es ja darunter fest. Und wir Retail-Investoren, wir kleinen Mäusis, ja, können erst am Morgen danach an der Börse die neuen Aktien zum ersten Mal kaufen. Und dann zahlen wir nämlich genau diesen Aufpreis. Das heißt, die Institutionelleren, ja, die bekommen es günstiger, dann kommt zu dem Pop und danach dürfen wir dann kaufen und dann ist der Preis pro Aktie einfach schon sehr, sehr viel höher. Was sagen jetzt die Daten denn zu IPOs? Wie entwickeln sich normalerweise so die Kurse nach IPOs? Und da sieht man, dieser Day-One-Pop, also das, was ich gerade beschrieben habe, Tag 1 ploppt nach oben, sind durchschnittlich 18% immerhin. Ja, das heißt, alle, die ein bisschen günstiger dann sozusagen gekauft haben, die institutionelleren, machen da schon mal ein Plus sozusagen von 18% direkt. Rendite nach 12 Monaten ist dann nur noch plus 3% vom IPO-Ausgabepreis. Ja, also von dem Ausgabepreis, der dann für sozusagen alle gilt. Und 64% aller IPOs underperformen den S&P 500 im ersten Jahr. 64%. Ja, da wäre es also beim Großteil besser gewesen, du hättest einfach in den S&P 500 investiert, weil diese IPOs, 64% davon, lagen drunter. Das heißt, Day One Pop, puff, super. Dann aber, ja, bröckelt es, fängt es an zu bröckeln und viele landen unter dem S&P 500. Und wer an Tag 1 kauft, ja, viele haben ja so Hummeln im Hintern, ja, Tag 1, ich will sofort mit dabei sein und so weiter, liegt im Schnitt rund 15 Prozentpunkte schlechter, als wer zum Ausgabepreis einsteigen konnte. Was aber vielen ja gar nicht möglich ist. Also das Muster ist da sehr konsistent. Wir haben also den großen Pop am ersten Tag. Alle sind super happy. Wow, was für ein Börsengang. Krass, sofort 18% hingelegt. Obwohl es natürlich mit eingepreist, es war ja mit einkalkuliert. Und danach so ein langsames Abröckeln. Und besonders rund um den Lock-up-Ablauf nach 180 Tagen, und ich erkläre gleich mal, was das ist, geht's dann nochmal runter. Dieser Lock-up-Ablauf nach 180 Tagen, das ist der Zeitpunkt, an dem Insider und frühe InvestorInnen ihre Aktien erstmals wieder verkaufen dürfen. Das heißt, vorher hat man einen Lock-in von 180 Tagen. Ne? Das heißt, es werden da ja auch gar keine Aktien sozusagen verkauft. Es kommt ja durch den Verkauf nichts Neues auf den Markt. Also Angebot und Nachfrage wird da ja effektiv ausgehebelt. Und danach folgt dann oftmals eine lange Seitwärtsbewegung. Es passiert erstmal relativ wenig, häufig aber unter dem Markt, ja, zum Beispiel unter dem S&P 500, wo ihr deutlich mehr Rendite machen könntet. Und dieser Effekt, ja, diese sozusagen wirklich schlechte Rendite, schlechter als die Benchmark, Das gilt oft nochmal verstärkt für sehr hoch bewertete Wachstumsunternehmen, wie SpaceX eines davon ist. IPOs mit einem Kursumsatzverhältnis über 40x, also 40 Mal Kursumsatzverhältnis, hatten historisch zwar einen Day-One-Pop von 94%, enorm, verloren danach aber im Schnitt 45% über 3 Jahre und lagen damit 58 Prozentpunkte hinter dem Markt. Also die Statistik, die ich euch vorher gesagt habe, ja, sozusagen alles im Durchschnitt, ist nochmal schlechter für extrem hoch bewertete Wachstumsunternehmen wie halt SpaceX. Und im Worst Case, ja, liegt ihr 58 Prozentpunkte hinter dem Markt, hinter dem, was ihr eigentlich mit einem stumpfen S&P 500 oder der Nasdaq oder was auch immer hättet machen können. Und jetzt schauen wir uns mal die Daten zu SpaceX an, in diesem Kontext von sehr hoch bewährten Wachstumsunternehmen. Ich hatte gesagt, IPOs mit einem Kursumsatzverhältnis von 40x, ja, hatten diesen Pop von 94% und dann ging es sozusagen runter. Bei SpaceX, gucken wir uns das da nochmal genauer an, der erwartete Preis liegt bei nicht 40 Mal Kursumsatz, sondern ungefähr 91 Mal Kursumsatz. Also so enorm hoch bewertet. Und man muss ja sagen, SpaceX macht Verlust. Im Jahr 2025 haben die knapp 5 Milliarden Dollar Verlust gemacht. Und allein im ersten Quartal 2026 auch über 4 Milliarden US-Dollar Verlust allein im ersten Quartal. Wie und wann SpaceX Gewinn machen wird, man weiß, das weiß natürlich sozusagen niemand. Und trotzdem kann man schon sehen oder es wird erwartet, dass da eine mega IPO-Welle auf uns gerade heranrollt. SpaceX ist vermutlich nur der Anfang. Goldman Sachs schätzt, dass das US-IPO-Volumen in diesem Jahr insgesamt 225 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Das wäre das größte IPO-Jahr aller Zeiten. Schauen wir uns mal an. SpaceX, ja, dann jetzt heute mit der 1,7 Billionen Bewertung. OpenAI, möglicherweise dieses Jahr oder nächstes Jahr, aktuelle Bewertung, auch 1 Billion US-Dollar. Anthropic, Timing, offen, weiß man nicht so genau, aber auch 965 Milliarden Bewertung nach der jüngsten Finanzierungsrunde, jetzt ja ganz kürzlich im Mai. Und dazu kommt dann noch, ja, also das sind jetzt diese ganzen Initials, ja, wo dann sozusagen zum ersten Mal diese Aktien auf den Markt gebracht werden. Und dazu kommt dann aber auch noch, wenn all diese Lock-up-Perioden von 180 Tagen dann ablaufen, ja, dann kommen ja nochmal zusätzliche Aktien auf den Markt, weil die ersten Investorinnen dann auch wieder verkaufen dürfen. Das heißt, laut Goldman Sachs kommen dann wahrscheinlich nochmal 500 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Aktien auf den Markt, die vorher bei den großen Investoren waren, die nicht verkaufen durften und die dann jetzt aber höchstwahrscheinlich vielleicht verkaufen wollen. Und das ist eine Menge neues Angebot, neue Aktien und das hat historisch oftmals Gegenwind für die gesamten Aktienmärkte bedeutet. Denn wir haben dann dieses Riesenangebot an Aktien. Da muss es aber auch die passende Nachfrage geben. Ja, es ist ja nur, der Deal wird ja sozusagen nur geschlossen, wenn du Angebot auf der einen Seite hast und auch Nachfrage auf der anderen Seite hast. Wenn du zu viel Angebot hast und keiner will es haben, dann gehen die Kurse runter. Ja, und das Szenario könnte passieren. Ja, das ist dann spürbar runtergeht an den Börsen. Unsere Mentoring-Kundinnen und Advanced Assets-Kundinnen wissen ganz genau, was dann zu tun ist. Und besonders unsere Advanced Assets-Kundinnen haben auch genau diese Indikatoren. Ja, die schauen sich die Makro-Indikatoren genau an und wissen, können sowas antizipieren und dann eben auch vernünftig handeln. Wer jetzt aber sagt, ja, Natascha, ich weiß, Zahlen, ich will aber unbedingt mit dabei sein. So, was soll ich denn jetzt machen? Wie kann ich denn da trotzdem mit reingehen? So, gibt's nicht irgendwie doch einen Zwischenweg? Ja, naja, also was du machen könntest, ist ja ein paar Monate abwarten, vielleicht so bis Dezember oder so, ein bisschen Cash ansparen, um dann bei einem eventuellen Dip, ja, nach diesen 180 Tagen Ablauf, ja, dieser Lock-up-Ablauf, wenn dann wieder sozusagen vielleicht ein Dip kommt, weil dann viele von den initialen Investoren sagen, ah, okay, ja, ich gebe jetzt mal ein bisschen, ich verkaufe jetzt mal ein bisschen was, ja, da würde es eventuell einen Dip geben, dann könnte man vielleicht nochmal nachkaufen oder überhaupt dann einsteigen und so diesen ganzen IPO so ein bisschen indirekter begleiten. Nicht jetzt sofort direkt rein. Übrigens, ich kenne niemanden von wirklich finanzklugen Menschen, die sagen, investiert jetzt in SpaceX. Ja, also ich habe noch keinen einzigen gesehen. Aber ja, wer jetzt irgendwie sagt, mir juckt's oder keine Ahnung, schaut euch auf jeden Fall die Daten an, schaut euch die Fakten an, beobachtet und dann könnte, sehr, sehr konjunktiv, könnte ein guter Zeitpunkt sein nach 180 Tagen, wenn es dann eventuell zu einem ersten Dip kommt. Wie gesagt, historisch war das oftmals der Fall. Oder auch ganz generell, ja, dann eher bei unruhiger Marktlage. Wie gesagt, dieses Jahr wird wahrscheinlich noch einiges passieren, vielleicht Anfang nächsten Jahres auch noch mit riesigen IPOs. Ja, vielleicht geht's dann noch mal ein bisschen zurück, vielleicht kommt dann noch mal so ein bisschen Setback. Da könnte man immer, wenn die Kurse runtergehen, ist ein guter Einstiegszeitpunkt, guter Punkt zum Investieren. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel auch wieder für eine positive Asymmetrie. Ja, wenn die Kurse schon unten sind, dann hast du mehr Upside als Downside. Also guter Zeitpunkt zu investieren. Auch jetzt nicht in alles. Ja, also es gibt auch Gründe, ja, warum Unternehmensaktien runtergehen und man sollte nicht nochmal nachschießen. Aber generell ein Setback sozusagen der Märkte, auch der großen Indizes, ja, kann man durchaus dann dafür nutzen, da nochmal reinzugehen. Schauen wir uns nochmal die Sonderlocke an, die SpaceX bekommen hat oder auch nicht bekommen hat, weil das hat auch Auswirkungen auf dich als ETF-Investorin, denn SpaceX würde ja dann auch, ja, neuer Börsengang, riesengroß, in die größten Indizes drängen und aufgenommen werden. Aber schauen wir uns das mal im Detail an, weil ganz so einfach ist es nicht. Normalerweise braucht ein Unternehmen mindestens 12 Monate an der Börse, bevor es in die großen Indizes aufgenommen wird. Beim S&P 500 kommen sogar noch 4 Quartale mit positivem Gewinn hinzu. Da haben wir SpaceX ja weit entfernt. Ja. Tesla hat dafür übrigens 10 Jahre gebraucht. Da hat der Elon sich gesagt, ich warte nicht nochmal 10 Jahre, liebe Leute. Das geht doch bestimmt auch anders. Hat er auch geschafft. SpaceX hat aktiv Lobbyarbeit betrieben bei den Indexanbietern, um eine schnellere Aufnahme zu erwirken. Warum? Nicht nur aus Ego-Gründen, sondern natürlich auch aus finanziellen Gründen. Denn das, ja, diese Aufnahme in die Indizes, würde Milliarden an mechanischen Zwangskäufen durch die Indexfonds auslösen. Die müssen ja die Aktien kaufen, um die dann auch sozusagen vorhalten zu können, um die da zu haben. Ja? Und das würde natürlich den Kurs sehr, sehr stark stützen. Ja, wenn jetzt die riesengroßen Fondsanbieter und die riesengroßen Fondsgesellschaften kommen und sagen, ja, wir brauchen jetzt mal hier zig, hunderttausende, keine Ahnung, von SpaceX-Aktien, weil wir die ja in unseren Index aufnehmen. Das lässt natürlich die Kasse ordentlich klingeln und würde natürlich die Kurse stützen, ja, weil dadurch eine künstliche Nachfrage kreiert wird. Die haben also diese Lobbyarbeit betrieben und das Ergebnis war eher gespalten. S&P 500 ist da sehr hart geblieben und hat gesagt, nope, nicht mit uns, abgelehnt. S&P hat diese Regeländerung am 4. Juni verweigert. Mit der Begründung, Ausnahmen sollten nicht allein aufgrund der Marktkapitalisierung gemacht werden. SpaceX ist ja nun mal auch verlustbetrieben. Wie gesagt, ja, dieses Jahr Q1 alleine über 4 Milliarden Dollar Verlust. Ja, und das bleibt eine echte Hürde für S&P 500 und früheste Aufnahme in den S&P 500 ist damit für Mitte 2027 überhaupt irgendwie angedacht oder realistisch. Nasdaq 100, was haben die gemacht? Die haben sich gebückt und haben eine neue Fast-Entry-Regel etabliert ab dem 1. Mai oder seit dem 1. Mai 2026. Besagt, Top 40 Unternehmen nach Marktkapitalisierung können nach nur 15 Handelstagen aufgenommen werden. Also nicht ein Jahr, wie bei dem S&P 500 oder wie es normalerweise ist, sondern bereits nach 15 Handelstagen aufgenommen werden. SpaceX wird damit also voraussichtlich so um den 17. Juli im zum Beispiel QQQ landen. Das ist einer der größten und liquidesten börsengehandelten Fonds auf den Nasdaq 100 und eben auch bestimmte andere verwandte Fonds. Da wird SpaceX also Anfang, Mitte Juli drin sein. Dann haben wir noch Russell und Vanguard. Was haben die gemacht? Die haben nach ungefähr 5 Handelstagen. Also auch hier wurden die Regeln explizit für diesen Fall angepasst. MSCI hat seine Regeln nicht explizit geändert, anders als zum Beispiel Nasdaq und Russell. Die Aufnahmemethodik, ja, also die Kriterien, nach denen Unternehmen aufgenommen werden, das gilt für MSCI World, ACWI und auch Emerging Markets. Diese Kriterien sind seit dem Jahr 2007 feste, veröffentlichte Regeln. Und auch da gibt es eine Fast-Track-Aufnahme, große IPOs, aber unter Regeln, die für alle gelten. Da wurde also keine Sonderlocke für SpaceX extra gedreht. Und diese Kriterien werden auf alle Unternehmen angewendet, ohne Anpassung auf einzelne IPOs. So, jetzt könnte man denken, okay, sind sie jetzt drin oder kommt SpaceX jetzt rein oder nicht rein? Die Lage ist die, MSCI, das ist ja das Unternehmen dahinter, erlaubt eine beschleunigte Aufnahme außerhalb des regulären Quartalstermins, wenn ein IPO groß genug ist und bestimmte Mindestgrößen beim Free-Float-Marktwert erfüllt. Free-Float-Marktwert ist, wie viel Prozent der Aktien frei handelbar sind, also nicht bei irgendwelchen institutionellen Großinvestoren liegen, sondern frei handelbar an der Börse für dich und mich sozusagen. Und jetzt muss man eben gucken, ist das jetzt bei SpaceX der Fall? Der CEO von MSCI, Henry Fernandez, hat gegenüber der Welt am Sonntag dazu gesagt, dass SpaceX schon nach etwa 10 Handelstagen nach dem IPO in die MSCI-Indizes aufgenommen werden könnte. Also auch hier eine Fast Lane. Und das wäre übrigens sogar schneller als beim Nasdaq 100, nämlich 15 Tage. Und MSCI sind es dann vielleicht sogar nur 10 Tage. Also auch da gibt es wieder diese Fast Lane, aber eben aufgrund bestehender Regeln, die für alle gelten und nicht aufgrund einer Sonderbehandlung, wie das jetzt zum Beispiel Nasdaq und auch Russell gemacht haben. Was bedeutet das jetzt für Investorinnen, die MSCI-Indizes im Portfolio haben? Ja, es kann ein MSCI World sein oder ja, aber auch andere. Dazu ist zu sagen, dass die tatsächliche Indexwirkung anfangs durch den eher kleinen Free Float gedämpft wird. Nochmal, Free Float, ja, ist das, wie viele frei verfügbaren Aktien überhaupt im Umlauf sind. MSCI ist ein Float-adjustierter Index. Das heißt, wie gesagt, nur die frei handelbaren Anteile der Aktien zählen für die Gewichtung. Und SpaceX floatet nur circa 3-5% seiner Aktien. Nur 3-5% seiner Aktien werden sozusagen überhaupt handelbar sein. Und MSCI hat da jetzt also verschiedene Szenarien modelliert. Ja, bei 5% Free Float, wenn das so kommen wird, ja, dass 5% der Aktien von SpaceX Free Floating sind, ist eine sehr geringe Gewichtung zu erwarten, ja, in den MSCI-Indizes. Und erst ab einem Free Float von 25% oder mehr würde das Unternehmen als vollwertiger Indexbestandteil qualifizieren. Das heißt, hier kommen sie rein, ja, sie kommen rein, aber mit wie viel, mit welcher Gewichtung, hängt davon ab, wie viel Free-Floating-Aktien es gibt. Höchstwahrscheinlich bei SpaceX nur so 3-5%. Das heißt, die Gewichtung wird auch sehr, 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 sehr gering sein in den MSCI-Indizes. Kann sich dann aber über die Zeit natürlich ändern. Wie gesagt, ab einem Free-Float von 25% wäre es dann ein vollwertiger Indexbestandteil. Also Fazit SpaceX und MSCI. SpaceX kommt wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit, 1-2 Wochen nach dem IPO rein, aber mit einer anfangs sehr, sehr kleinen Gewichtung, die über Monate und Jahre wächst, je mehr Insider-Aktien durch den Lock-up-Effekt freigegeben werden. Und das ist strukturell konservativ und auch vernünftig und finde ich auch total nachvollziehbar. Heißt, MSCI World-Besitzerinnen, Investorinnen bekommen also SpaceX automatisch ins Portfolio, aber zunächst nur mit sehr kleiner Gewichtung. Da gibt es keinen Handelsbedarf, da gibt es kein Timingspiel, da gibt es jetzt nichts zu beachten. Nun kommt SpaceX ja also in die größten oder in viele große Indizes rein. Manche haben eine Sonderlücke gemacht. S&P 500 hat gesagt, nö, sorry, bei uns geht irgendwie gar nichts. Und Analysten schätzen insgesamt über alle Indizes einen mechanischen Kaufbedarf von ungefähr 22-27 Milliarden US-Dollar, ja, die sozusagen nur aufgrund der Tatsache dann, dass SpaceX in den Indizes sein wird, gekauft werden müssen, ja, durch diese Zwangsaufnahmen quasi. Und zwar auch vollkommen unabhängig davon, ob der Preis fundamental gerechtfertigt ist. Ist er nicht, haben wir ja gerade schon gesehen. Aber das finde ich, also ich finde dieser Begriff Zwangsaufnahme trifft es eigentlich sehr gut. Ja, hier kommt jemand, ein Unternehmen, null profitabel, sehr weit davon weg, hat eine enorme Bewertung, ja, auf, was habe ich gesagt, 91 oder 94 Multiple vom Kursumsatz. Und alle würden eigentlich sagen, um Gottes Willen, ja. Und trotzdem sind die Indizes aber sozusagen gezwungen, das zu dem Preis zu kaufen und das Unternehmen, die Aktien zu diesem Preis aufzunehmen. Und das ist ja auch der eigentliche Grund, warum SpaceX so früh diese Indexinklusion ja herbeigeführt hat, darauf gedrängt hat. Und genau deshalb ist aber auch die Ablehnung durch den S&P 500 sehr, sehr bedeutsam. Denn der S&P 500, ja, da hängen ja auch die enorm viele große passive Fonds, die größten passiven Fonds der Welt, hängen an dem S&P 500 und die müssen SpaceX zunächst nicht kaufen. Das ist sozusagen schon mal, da hält sich vielleicht so ein bisschen die Waage. Und daran merkt man aber auch, dass es durchaus einen Unterschied macht, auf welchen Index ein Indexfonds basiert. Ja? Hast du ein Nasdaq, Indexfonds, ein ETF, der auf den Nasdaq läuft, hast du SpaceX volle Kanne mit drin. Ja? Hast du ein ETF, der auf den S&P 500 läuft, hast du SpaceX zum Beispiel nicht mit drin. Ja, und unsere Mentoring-Kunden, die wissen das. Ja, ETF ist nicht gleich ETF und die wissen genau, worauf sie achten sollen und auch die Fondsgesellschaft und so weiter und so fort. Ja, aber für alle anderen da draußen auch nochmal, es ist halt eben relevant. Ja, diese Details spielen auch eine Rolle, gerade wenn wir über den größten Börsengang der Geschichte sprechen. Ja, so, also was jetzt aber tun? Was sollen wir denn jetzt tun mit der ganzen Geschichte? Am besten gar nichts, ja, abwarten. Die Mechanik ist ja klar. Wer in den ersten Tagen kauft, kauft in diesen Kursanstieg hinein. Und ich habe euch die Zahlen gesagt, ja, gerade mit so einer krassen, ich nenne es jetzt mal Wachstumsbewertung, ist es einfach sehr, sehr schwer, dem wirklich auch gerecht zu werden. Lass erstmal 180 Tage vergehen, schau dir an, ob die Annahmen halten, ja, was dann auch passiert, was die ganzen institutionellen AnlegerInnen machen, die Investoren machen, ob die sagen, oh Gott, schnell bitte hier wieder raus, wächst das Unternehmen, gibt es einen erkennbaren Weg zur Profitabilität, ne? Wie entwickelt sich das Verhältnis zwischen Umsatz und auch Bewertung? Ja, das also, dann macht ihr halt eine ganz normale Analyse einer Aktie und eines Unternehmens mit den Daten, die ihr dann halt habt. Ja, und jetzt bitte nicht in FOMO gerade und sagen, oh ja, größer, da muss ich aber dabei sein, da werde ich meinen Enkelkindern von erzählen. Naja, die Frage ist, welche Story du da erzählst. Ja, höchstwahrscheinlich nämlich eine Verluststory. Und wenn du SpaceX langfristig im Depot haben willst, ja, wirst du es ja über einen Nasdaq oder einen breiten Welt-ETF von MSCI meinetwegen sowieso automatisch bekommen. S&P 500 dauert dann vielleicht noch ein bisschen, aber auch da wird es ja dann irgendwann nachziehen. Ja, wahrscheinlich wird es nicht 10 Jahre dauern wie bei Tesla oder vielleicht doch, keine Ahnung. Aber irgendwann wird SpaceX da ja auch drin sein. Ne? Und da ist ja auch wieder das Schöne an den ETF-Geschichten. Du brauchst kein Timing-Spiel, du musst nicht rein, raus, kein Klumpenrisiko, kein Lock-up-Stress, kein gar nichts, sondern du bleibst einfach passiv, guckst dir das von draußen an und sagst, ja schön, dass jetzt alle eure FOMO hier ausspielt. Ich bin ein bisschen langfristiger, vielleicht ein bisschen smarter, ein bisschen strategischer unterwegs. Ich habe jetzt alles Wissen in dieser Podcast-Folge gegeben, was man dazu wissen muss. Und ich glaube auch noch ein bisschen mehr, auch mit den ganzen Hintergrundinformationen. Und klar, das Unternehmen an sich ist natürlich auf einer gewissen Art und Weise faszinierend. Ich meine, wir reden hier von dem größten Börsengang der Geschichte, so, ja. Und man muss aber trotzdem sagen, ja, das ist einfach jetzt der größte Börsengang der Geschichte. Ja, da steckt natürlich viel Hype drin, viel Wow-Effekt, deswegen wahrscheinlich auch viel FOMO. Und das alles ist sehr faszinierend, die ganze Situation ist sehr faszinierend, aber die Aktie an sich und der Preis, ja, der ist noch nicht so faszinierend. Also besser Füße ein bisschen stillhalten und gucken, was passiert. Lasst es euch einfach passiv in die ETFs reinspielen oder wenn es nach 180 Tagen immer in den Fingern juckt, könnt ihr immer noch schauen. Aber ein guter Deal ist es jetzt höchstwahrscheinlich nicht. Und an der Stelle nochmal mein Disclaimer, das sind meine Gedanken, also die Zahlen sind so, wie sie sind, ja, aber das ist jetzt keine Kaufempfehlung für irgendwas, für irgendeine ETF und schon gar nicht für irgendeine Aktie. Das ist hier eingeordnet. Vielleicht sehen das Leute da draußen auch komplett anders. Who knows? Vielleicht gibt's davon ein paar. Du bildest dir deine eigene Meinung, sind deine Finanzentscheidungen. Wenn du denkst, du bist noch nicht so weit, solche Entscheidungen auch zu treffen oder hast da viel Respekt irgendwie davor oder bist noch nicht so richtig drin in dem Thema, dafür sind wir auch da. Komm einfach ins Mentoring, madamoneypenny.de/mentoring. Ja, und dann setzen wir das einmal alles richtig schön für dich auf, sodass du so finanzkompetent wirst, dass du auch solche Entscheidungen dann treffen kannst. Oder komm Advanced Assets, wenn du schon ein bisschen fortgeschritten bist. Da bekommst du dann auch genau die ganze Makroökonomie drumherum, die ganzen Indikatoren, ja, woran man das sieht, in welcher Phase wer gerade ist, in welcher Phase die ganze Wirtschaft ist, in welcher Phase welche Unternehmen sind. Da machen wir auch Analyse von Einzelaktien. Ja, das wäre zum Beispiel hilfreich, um SpaceX sich nochmal genauer anzuschauen oder dann in ein paar Monaten nochmal genauer anzuschauen. Dazu findest du alle Infos unter madamoneypenny.de/advanced-assets. Ja, ich persönlich bin natürlich auch sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, wie der IPO so läuft, was danach passiert, wie sich dann die Zahlen entwickeln, was die institutionellen Anlegerinnen, Investorinnen machen. Bin da ganz gespannt, beobachte das natürlich gerne für euch und das bereiten wir natürlich dann auch alles für euch vor. Solche Informationen bekommt übrigens als erstes auch immer bei Advanced Assets in der Advanced Assets Community. Ja, da diskutieren wir drüber, da können wir nochmal tiefer reingehen, als es jetzt hier in so einem 20 Minuten Podcast möglich ist. Aber ich hoffe, das hier hat euch auch schon mal einen sehr, sehr guten Einblick gegeben, sodass ihr jetzt eine fundierte Entscheidung für euch treffen könnt.